Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch liegen. Jetzt habe ich schon wieder schmunzeln müssen.
Liegen? Du hast gerade liegen gesagt, Kathi.
Habe ich liegen gesagt?
Ja.
Okay.
Jetzt muss ich schmunzeln.
Genau, ich habe bei neu schmunzeln müssen und du bei liegen. Aber wir werden es nicht rausschneiden, oder?
Nein, ich kriege es aus meinem Kopf nicht raus.
Okay. We let it in.
Bitte.
Okay, gut. Wir sind ein Podcast für alle, die sich für Psychotherapie interessieren, die vielleicht selber in Psychotherapie sind, in Psychotherapie gehen wollen, in Ausbildung sind, überlegen, in Ausbildung zu gehen oder schon fertige Psychotherapeutinnen sind, eigentlich eh für alle Personen da draußen, gell?
Absolut.
Männlich, weiblich, transident, non-binär, everybody. Herzlich willkommen. Gut. Wir haben immer wunderbare Gäste und so auch heute. Heute ist bei uns Petra Heidler und du hast so viele Funktionen und so viele Ausbildungen. Am besten, du stellst dich einfach selber vor, Petra.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Petra Heidler, ich bin Hypnose-Psychotherapeutin in freier Praxis in Wien. Nebenbei noch Dozentin an Universitäten, in Fachhochschulen im In- und Ausland. Und sonst glaube ich, ist es nicht wichtig. Petra Heidler tut's schon.
Petra, darf ich Petra sagen?
Sehr gerne.
Super. Petra, machen wir es einfach kurz und bündig, oder? Abgesehen davon, dass wir uns sehr freuen, weil du unsere erste Hypnose-Psychotherapeutin bist. Juhu. Wir haben uns schon so lange gefreut. Jetzt bist du da. Was hast du uns für einen Fall mitgebracht?
Also ich habe sehr stark in den letzten Jahren den Fokus darauf gelegt, auf Personen mit Burnout-Belastungserschöpfungen, durch Covid, auch Long-Covid. Aber eines meiner Steckenpferde ist die Arbeit mit Menschen mit Migräne beziehungsweise auch mit Menschen mit Wundheilungsstörungen. Und heute ist so die Idee der Migräne-Patientinnen oder Migräne-Patienten, ich möchte da nicht jetzt unbedingt auf einen fokussieren, weil die Geschichte immer individuell und die Vielfalt ist. Das ist auch das, was Erikson so schätzt an dieser Methode und mit der ich einfach unendlich gerne arbeite. Die Vielfalt. Und deshalb so ein bisschen einzelne so Lichtblicke aus Beispielen. Ich glaube, weil es uns alle betrifft, aber so ein abgeschasseltes Thema ist, so ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Migräne oder ähnliches. Und das betrifft aber sehr viele in unterschiedlichen Altersstufen, also jung und alt, Männer, Frauen in allen Bereichen.
Ja. Oh, jetzt habe ich gleich eine doppelte Freude, weil erstens, ich höre Wundheilungsstörung und denke mir, na, die laden wir einfach wieder ein, die Petra.
Sehr, sehr gerne.
Absolut.
Und zweitens denke ich mir, das ist eigentlich total schön, dass man nicht eine Fallgeschichte mitbringt, sondern viele Fallvignetten. Das hatten wir auch noch nie so, das finde ich auch toll. Und drittens musst du, glaube ich, für viele Menschen, die uns da draußen zuhören, sagen, wer ist Erikson?
Naja. Also wenn wir Hypnose uns anschauen, das ist eine der ältesten Therapiemethoden. Also geht auf weit über 4000 Jahre vor Christus zurück. Die Sumerer haben das schon gut angewandt. Im alten Ägypten, traditionelle chinesische Medizin, kam dann bei uns über Bernheim, über Libo, über Freud vielleicht auch bekannt im Rahmen der tiefen psychologischen Anwendung und in weiterer Folge in den 80er Jahren dann über Milton Erikson. Und Milton Erikson ist in sehr jungen Jahren mit 17 an Kinderlähmung erkrankt, hatte Lese-Rechtschreibschwächenstörungen, hatte Legasthenie-Thematiken, hatte Tonhörstörungen und auch extreme Schmerzen. Das heißt, ab dem Alter von 17 Jahren hat er begonnen, an sich selbst sozusagen Selbsthypnose zu beginnen, erste Aufmerksamkeit auf Körper zu richten, auf Wahrnehmungen, auf Schmerzen, Schmerzzustände, auf Symptome zu richten und hat daraus eben aufgrund der Historien, aufgrund der Erfahrungswerte auch die Hypnose mitbegründet. Und in Österreich ist zum Beispiel die Hypnosepsychotherapie eine von 23 anerkannten Therapiemethoden. Ne? Und ist so sozusagen einer der Mitbegründer und ist eben in Österreich so in den 80ern einbegleitet worden und hat aber vor allem dadurch, dass er selber unter Kinderlähmung litt, in den älteren Jahren sogar im Rollstuhl war, ganz viel auf seine Stimme geachtet und ganz viel auf die Aufmerksamkeit gerichtet, was Menschen in Sprache mitteilen, auch in den Pausen mitteilen, welche Symptome Menschen mitbringen. Und so sein Menschenbild war für mich so unglaublich faszinierend, weil es geprägt war von Vielfalt. Und jetzt nicht die Diagnose oder das Symptom oder die Beschwerde als Problem darzustellen, sondern als Herausforderung, als Chance und auch als Möglichkeit, sozusagen eine Ausgewogenheit darzustellen. Wir arbeiten immer mit unterschiedlichen Teilen, das ist Watkins, so Ego-State-Therapie. Und immer wenn bestimmte Symptome oder Teile so ein bisschen im Vordergrund sind, sind andere im Hintergrund. Und ich habe da so ein bisschen das Modell entwickelt, dass jeder in uns so ein wenig das Orchester des Lebens hat. Das heißt, es gibt Molltöne, es gibt Dur-Töne, es gibt schnelle Rhythmen, es gibt langsame Rhythmen. Und all das braucht, also jeder von uns, jede von uns hat Ängste, hat Beschwerden, hat Sorgen. Und das ist auch ganz wichtig und nötig, Stichwort Signalangst, wenn wir nicht wahrnehmen, dass vielleicht ein Kind über die Straße läuft und wir gerade mit dem Rad fahren oder mit dem Auto, oder dann würde es vielleicht schlimmer ausgehen. Das heißt, die Ängste, die Beschwerden, die Bedenken, die Symptome stehen immer für etwas. Und immer dann, wenn wir so dieses Modell in die Ausgewogenheit bringen, eben Dur- und Molltöne, oder wenn wir es als inneres Team darstellen, dann braucht es in einem inneren Team vielleicht im Fußball oder ähnlich einen Stürmer, aber es braucht auch Tormänner oder Torfrauen. Ja, wir brauchen alle, die mitspielen. Also, und gerade im Teamsport braucht es alle. Also die sozusagen gut schützen und verteidigen, aber auch gut die so Ziele verfolgen. Und wenn wir diese Vielfalt uns anschauen, dann ist das eine Methode, mit der ich einfach unendlich gerne arbeite, vor allem vor dem Hintergrund, dass er selber Schmerzen, Ängste, Beschwerden hatte und damit gearbeitet hat und das aber auch seinen Klientinnen und Klienten ganz wichtig in dieser Methode zur Verfügung gestellt hat.
Milton Erickson ist ja also ein bisschen ein Säulenheiliger in der Psychotherapie, nicht nur bei euch, sondern bei uns auch, wahrscheinlich in vielen anderen Richtungen auch. Hypnose ist ja auch nicht nur eine Fachrichtung, sondern auch eine Fort- und Weiterbildung, kommen wir vielleicht am Schluss noch drauf zu sprechen. Aber ich habe mich fast ein bisschen gefürchtet, wie du gesagt hast, der Milton Erickson, der hat begonnen ganz gut auf Stimme und auf Pausen zu hören und hat da ganz viel Information rausgelesen und gedacht, oje, heute muss ich irrsinnig aufpassen, was ich sage, wie ich sage, welche Pausen ich setze. Oder kann ich mich da wieder entspannen, Petra?
Also bitte entspannen, wir sind alle Menschen und keine Maschinen, das ist so ein zweiter Schwerpunkt, den ich in der Praxis einfach lebe. Wir sind als Menschen vom Menschen, durch Menschen entstanden, auch entwicklungspsychologisch entwickeln wir uns im Laufe der Historie mit und am Menschen. Martin Buber sagt immer, ein Ich kann nur im Du entstehen. Und ich glaube, gerade diese Ecken und diese Kanten und diese Besonderheiten, die wir vielleicht auch, die manchmal so ein bisschen diesen Ärger hervorrufen oder vielleicht auch ein bisschen Wut oder alle möglichen anderen Affekte, sind aber wiederum Besonderheiten, die wir lieben oder schätzen an Menschen. Also ich sage immer, mit allen Ecken und Kanten, und ich bin auch Mensch und ich habe auch ganz, ganz, ganz viele Fehler. Und das gehört, glaube ich, dazu. Sonst wären wir wahrscheinlich als Maschinen auf die Welt gekommen.
Okay, na gut, und dann entspanne ich mich wieder, wenn das so ist. Na gut, fehlen wir uns wieder zurück. Migräne. Fang mal an, nimm mal den ersten Zipfel in die Hand und mach dich schlauer.
Also zumeist kommen die Klientinnen oder Klienten zu mir entweder durch eine Zuweisung von Arzt oder Ärztin, das heißt, entweder aus der Neurologie oder Arzt für Allgemeinmedizin oder ähnliches oder einfach auch aufgrund von Empfehlung. Ich habe da gehört und da gibt es ein Thema. Migräne ist so vielfältig und es macht doch keinen Halt vor unterschiedlichen Altern, Berufsgruppen oder ähnlichen. Also das ist für viele einfach auch, das gehört schon zum Leben dazu. Also ich habe Patientinnen und Patienten, die 20, 30 Jahre Migräne hatten und jetzt, ich freue mich sehr, migränefrei sind und jetzt muss ich lachen, weil ich natürlich auch so meine Bilder im Kopf habe und Gesichter und Namen. Und Migräne ist ein Thema, das einerseits ganz stark im Bereich der Long-Covid-Thematik auftritt, ganz, ganz stark auch im Bereich der Burnout-Thematik auftritt, aber ganz, ganz stark auch als gesonderte Diagnose da ist. Also Migräne mit Aura, ohne Aura. Und dann, wenn ich jetzt so als Beispiele darlege, dann habe ich Klientinnen oder Klienten, die zum Beispiel eine Lehrerin, die 38 ist, zwei Kinder hat, so ein bisschen zwischen Liebe, Wertschätzung, Anerkennung durch Leistung. Das heißt, auf der einen Seite im Unternehmen, also in der Schule, im Schulkontext irgendwie die Leistung zu erbringen, aber auch als Mama, auch als Partnerin und dann eben auch als Tochter und dann auch als Freundin oder Nachbarin, also in allen Formen und Funktionen. Da bin ich wieder bei den Anteilen, das heißt die Rollen, die wir so spielen und diese Bedürfnisse und diese Anteile, die die Rollen spielen. Und bei der Migräne ist es sehr häufig so, unabhängig davon, ob das jetzt im Long-Covid-Kontext ist oder auch in der Burnout-Thematik, dass immer die Migräne ein Symptom auch ist, das für ein bisschen Selbstfürsorge, vor allem aber auch so dieses eigene, diese eigenen Bedürfnisse, diese eigenen Wünsche steht, die eben hinten angestellt sind. Wenn wir uns das Instanzenmodell so anschauen, aller Freud, dann haben wir ganz unten so das S, ja, mit den Bedürfnissen und das Ich in der Mitte, wo das so reagiert auf die Umwelteinflüsse, auf die Herausforderungen und dergleichen und oben drüber so dieses Über-Ich. Und das, was wir Menschen sehr gerne machen, ist, dass wir an unseren eigenen Bedürfnissen und Bedarfen knapsen, weil da geht halt zumeist noch was. Und jetzt möchte ich nicht lapidar sagen, Migräne ist heilbar mit Selbstfürsorge und Wertschätzung. Also das ist es nicht. Es trägt aber einen großen, oder es trägt dazu bei, wenn wir wahrnehmen, in welchen Rollen und Funktionen wir agieren. Und dazu ist Hypnose sehr hilfreich, weil das Unbewusste unterschiedliche Rollen auch abgespeichert hat. Das heißt, einerseits das Leistungsprinzip, als Kind, als Jugendliche, vielleicht auch Ängste, Beschwerden, vielleicht auch so Glaubenssätze, die wir irgendwann mal gehört haben. Du kannst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, wir haben noch nie. Und all das spielt bei der Migräne eine große Rolle. Und bei mir zum Beispiel in der Praxis gibt es immer Hausübungen. Das ist für viele irritierend, auch vielleicht in der Hypnosepsychotherapie nicht immer umgesetzt oder eingesetzt, aber auch Milton Erickson hat seine Personen in Gärten geschickt und Beobachtungen und Wahrnehmungen geschult oder unterstützt. Und bei mir gibt es immer Hausübungen. Und je mehr so diese Hausübungen auch umgesetzt werden, dann desto mehr erkennen Menschen einfach, hoppala, dass es manchmal so die kleinen Dinge sind, wie sie Migräne-Schübe zum Beispiel eindämmen können. Und da sprechen wir über wirkliche Schmerzen. Da sprechen wir über einen Klienten von mir, der letztes Jahr also 4 Monate Krankenstand hatte. Auch wenn wir uns jetzt diesen ökonomischen Teil anschauen, arbeitgeberseitig, dienstgeberseitig, da ist Schuld, Scham ein Riesenthema. Das sind Ängste ein Thema, das sind Ängste vor Jobverlust ein Thema. In der Beziehung bei dieser Klientin, die ich vorhin angesprochen hatte, natürlich so dieses Thema Sexualität. Ah, sie hat schon wieder Migräne. Hm?
Das ist ein ganz schlechter Witz, Klassiker aus den 60er Jahren, gell?
Genau, und das ist so dieses ein Symptom als Funktion, ja, als Funktion darzustellen. Und dann sind wir wieder bei Liebe, Wertschätzung, Anerkennung durch Leistung.
Darf ich jetzt ganz kurz eine Frage stellen? Und jetzt weiß ich nicht, ob es vielleicht voll doof ist, aber ich denke mir, wenn dieses Leistungsthema so stark im Vordergrund steht, wie gut sind diese Menschen hypnotisierbar?
Also ich kann nur aus meiner Praxis sprechen. Ich schätze immer diese Klienten, die kommen und sagen, Frau Heiler, ich kann jetzt gar nicht hypnotisieren. Also Angst vor Kontrollverlust, ein Riesenthema. Mhm. Ich kann das gar nicht und ich kann überhaupt nicht entspannen. Und ich kann das und das und das nicht. Und ich muss sagen, ich freue mich dann über das, weil ich freue mich mit jedem Zugewinn an so diesem Achtsamkeitsprinzip und selbst auch wie der Körper funktioniert, beziehungsweise diese kleinen Wahrnehmungsveränderungen. Mhm. Ja. Einfach nur mal wahrzunehmen, wie fühlen sich die Füße am Boden an. Also die kleinen Differenzierungen, genau das, was Erikson, als er im Rollstuhl war, er hatte nicht die Möglichkeit, viel zu tun, aber er konnte sozusagen in die Welt des Klienten oder der Klientin eintauchen und ein bisschen diese Vielfalt wahrnehmen und zu schauen, wo gibt es Bedürfnisse, wo gibt es Bedarfe und wie können die sozusagen ein bisschen verstärkt werden, um dann Schmerzen einzudämmen, um dann einzelne Rollen ein bisschen mehr in den Vordergrund treten zu lassen. Also aus meiner Sicht ist Hypnose ein sehr, sehr gutes Mittel und ich habe jetzt noch keine Klientin oder keinen Klienten wahrgenommen, der das nicht nach einigen Malen, und das hat natürlich ganz viel mit der therapeutischen Beziehung zu tun, mit der Wertschätzung, mit dem respektvollen Umgang, mit dem Gefühl der Sicherheit.
Mhm.
Und das, was die meisten immer sagen, ist, huch, dann weiß ich ja nicht, was mit mir passiert. Ja? Oder dann bin ich handlungsunfähig.
Mhm.
Und das ist immer so das, was wir so im Volksmund vielleicht auch ein bisschen durch alle möglichen TV-Shows oder so mitbekommen. Und ich sitze auch nicht mit dem Pendel vor Klientinnen oder Klienten, sondern, und ich kann jetzt auch keine Bankräuberin oder Bankräuber aus jemand machen. Also das sind immer so diese Mythen, die da irgendwo vorherrschen, obwohl es tatsächlich eine der ältesten Therapiemethoden ist, sondern jeder von uns oder jede von uns kennt diesen Mini-Moment kurz bevor wir einschlafen.
Mm.
So dieser Mini-Moment, wo der Körper meistens ein bisschen zuckt. Das ist so ein ressourcevoller Zustand, wo der Atem ein bisschen ruhiger wird, wo die Organe beginnen sich zu entspannen und wo wir auf der einen Seite merken, jetzt kommt so ein gemütlicher, angenehmer Zustand, aber auf der anderen Seite hören wir so ein bisschen im Hintergrund noch Stimmen oder wir hören noch Sachen. Und das beschreiben wir so ein bisschen als hypnoseähnlichen Zustand, also schlafähnlichen Zustand auf dem Weg in eine Trance. Und natürlich gibt es Kontraindikationen, das muss man auch sagen, wo wir jetzt einfach vorsichtig sind. Aber prinzipiell ist Hypnose und vor allem auch Selbsthypnose, gerade auch bei Schmerzen, gerade auch bei Krisen, bei Traumen, wunderbar anwendbar.
Ich würde gerne an dieser Stelle zwei Begriffe der Woche fast, also dich bitten zu differenzieren. Was genau ist der Unterschied zwischen einer Trance und einer Hypnose, Petra?
Naja, Trance-Zustand sind hypnoseähnliche Zustände. Also es ist ganz schwer zum Teil auszudifferenzieren, weil dieser Trance-Zustand so eine Mischung zwischen einem Wach- und einem Schlafzustand ist, wo wir in dieser Trance durch Rapport, durch Atmung, durch einen angenehmen Wohlfühlzustand mit Patientinnen mitschwingen können. Wir können in der Patiententrance sozusagen mitschwimmen durch Übertragung, Gegenübertragung und dadurch auch Hypnose-Zustände beziehungsweise auch Wirkmechanismen ein wenig unterstützen. Eine Regression zum Beispiel, wenn wir wissen, es hat in jungen Jahren vielleicht einmal eine Thematik gegeben, die schwierig, die herausfordernd war. Oder Angstzustände oder eben unbewusst, warum kommt dieser Kopfschmerz, warum kommt dieser Zustand und warum kommt es immer bei dem Geruch oder warum kommt es immer bei der Person oder bei diesen ähnlichen Zuständen. Und dazu ist Trance ein guter Zustand, um in diesen Gleichklang zu gehen, durch Rapport, um in diesen Mischung zwischen Wach- und Schlafzustand zu gehen und dann Hypnosephänomene zu erleben.
Könnte man sagen, Trance ist der Zustand und Hypnose ist die Technik?
Die Technik und die Methode.
Okay.
Und in dem Fall tatsächlich auch eine in Österreich eingetragene Methode als Hypnose-Psychotherapie-Methode, die ja auch unterstützt wird und die auch im Bundesministerium gelistet ist.
Das finde ich jetzt auch für mich nochmal wichtig, weil ich die, glaube ich, oft fälschlicherweise verwechselnd verwende, diese beiden Begriffe. Super, vielen Dank. Also Trance ist der Zustand und Hypnose ist die absichtlich angewandte Methode.
Genau.
Ich hänge immer noch an der Geschichte von der Lehrerin, die Migräne hat oder hatte.
Hatte.
Ja. Wie oft hat sie es denn erwischt, die Arme?
Also die hat so in der Woche 2 bis 3 Tage gehabt, wo sie wirklich Migräne mit allen Zuständen hat. Wir sprechen davon auch, das heißt, das ist Übelkeit, Schwindel, Verschwimmen, das heißt manchmal eingeschränkte Sichtweisen. Das ist so diese Variante mit irgendwo sich gar nicht mehr spüren können, Übelkeit bis hin zu Erbrechen. Das hat vielfältige Darstellungen bis so einen Tunnelblick oder das Gefühl, dass Dinge verschwimmen. Und die ist tatsächlich in der Schule 2 bis 3 Tage pro Woche auf die Toilette und musste sich übergeben. Und mitunter auch am Wochenende dann sorgenvoll gewesen. Und wenn ich das zum Beispiel wiederum als anderes Beispiel darstelle, ein Geschäftsführer, der selbstständig ist in einem kleinen Mittelbetrieb und sozusagen der Familienerhalter, der Alleinerhalter und auch sorgenvoll war und auch durch diese herausfordernde Zeit jetzt ist es schwierig zu erklären, hat er Migräne bekommen, weil er Covid hatte, oder ist es diese sorgenvolle Zeit gewesen, aber er hat ganz, ganz schwere Migräneanfälle bekommen, die ihn nicht arbeitsfähig als Geschäftsführer seiner Tätigkeit nachkommen lassen. Und das ist dann schwierig, weil er natürlich auch nicht nur als Alleinhalter auch diese Loyalität, diese Sorgen, dieses Tragen der Mitarbeiter, die Angst, dass Gehälter vielleicht nicht mehr gezahlt werden, wiederum diese ähnlichen Zustände getriggert hat, nämlich Übelkeit, Schwindel, Schlafstörungen, in der Nacht aufwachen, tagsüber Meetings nicht nachkommen können, Tunnelblick, Verschwimmen, bis hin zu Erbrechen.
Das klingt wahnsinnig belastend für Klienten und Klientinnen im Alltag. Mhm. Das stelle ich mir schwierig vor, mit so einem wiederkehrenden, regelmäßigen Symptom den Alltag zu meistern. Mhm. Geschweige denn, in einen Zustand zu kommen, wo man gut auf sich schauen kann, weil dazu kommt man ja dann gar nicht mehr.
Also ich darf eben mit Klientinnen und Klienten haben, die auch Post-Covid-Symptome haben, ganz stark eben auch im Gesundheits- und Sozialwesen, weil dort auch sehr viele Personen belastet sind. Und ich darf mit einer Klientin arbeiten, die Long-Covid hat und die kommt wirklich und sagt, hallo Frau Heidler, da bin ich wieder. Ich freue mich jetzt auf eine Stunde erholsamen, angenehmen Schlaf und beschreibt das für sich. Und deswegen ist für viele dieses Wort Trance auch so ein bisschen Mysterium oder wird irgendwie so in eine Ecke gedrängt, weil wir es vielleicht in unserem Sprachgebrauch nicht etabliert haben. Deswegen spreche ich ganz gerne so von einem angenehmen Wohlfühlzustand oder Schlafzustand. Ja. Und sie sagt, diese eine Stunde, diese eine Einheit ist für sie so entlastend. Und sie, also ich ermögliche das auch meinen Klientinnen, die Aufnahme, jede Hypnose ist maßgeschneidert, zugespitzt auf den Patienten oder die Patientin. Und die hört sie sich dann unter der Woche zum Teil an, das unterstützt sie, ihre Hausübungen zu machen oder wenn sie merkt, oh, jetzt ist es nach einem langen Nachtdienst oder Personen, die im Sozialwesen sind, die einspringen müssen, die in WGs tätig sind, die in Tagesinternaten oder ähnlichen tätig sind, die dann sagen, mir hat das jetzt geholfen, weil diese halbe Stunde oder diese Stunde konnte ich mir vorher oder nachher oder in der Mittagspause anhören und hat einfach dazu beigetragen, dass ich wieder diese Zeit gut durchtauchen konnte oder diese Schmerzen, diese Migräne abfangen konnte. Das heißt, die Vermeidung von Schmerzen und dieser Hinzuzustand zu einem Wohlfühlgefühl, möglicherweise auch so wenig wie möglich medikamentöse Gaben zu nehmen in jeglicher Form. Ja. Entspannungszustände, die viele Personen nehmen wirklich schwere Medikamente. Ja. Und da einfach auch festzustellen, und das beeinträchtigt ja nicht nur dann die Schmerzen, sondern auch wieder rundherum das Wohlfühlgefühl. Und dann sind wir bei der Thematik Loyalität, Scham, Schuld. Weil natürlich das Umfeld, das Soziale, also das psychosoziale Umfeld natürlich betroffen ist. Das heißt, Eltern, Kinder, Partnerinnen, Partner, so dieses ganze Selbsterleben wieder betroffen ist, wenn Personen sagen, boah, ich habe mich am Wochenende so gefreut auf die Geburtstagsfeier und zack, dann habe ich ihn da vor diesem Migräneanfall bekommen und bumm, bin den ganzen Nachmittag gelegen. Oder eine Klientin, die ebenso selbstständig war und gesagt hat, Frau Heidler, jedes Mal erwischt es mich, wenn ich auf Urlaub fahre. Am Abend zuvor oder am Morgen zuvor. Ich habe gesagt, das werden wir versuchen zu ändern. Und deswegen sage ich ehemalig, weil diese Personen dann, oder diese Klientinnen oder Klienten, und ich freue mich darüber, wenn sie es anwenden, so gut es geht, eindämmen können oder zum Teil migränefrei sind, dann schon vielleicht das eine oder andere Mal noch Schübe haben, aber haargenau wissen, was sie da jetzt vielleicht, wo sie ein bisschen zu wenig auf ihre Hausübungen geachtet haben oder auf so diese Selbstfürsorge, ja, die wir gemeinsam herausarbeitet haben. Und das ist nicht, weil ich da jetzt magisch agiere als Hypnose-Psychotherapeutin, das ist auch so ein bisschen eine Annahme, sondern da bin ich wieder bei Erikson, das ist diese Vielfalt und diese Wirkmechanismen und diese unglaubliche Selbstheilungskräfte oder diese unglaublichen Teamplayer, die wir als Menschen haben, oder du oder Moltine, die haben wir, jeder in uns oder jede in uns. Und es geht nur darum, die auch wieder in den Vordergrund zu bringen oder auch wieder zu finden oder eben auch wieder anklingen zu lassen.
Jetzt bin ich schon gespannt wie ein Fidschi-Pfeil. Wie genau gehst du das an? Kommt die Klientin noch jetzt ein bisschen mit dir und schon beginnt die erste Trance-Anleitung? Oder wie geht das?
Nein, also wir haben eine Gesetzgebung, die uns natürlich auch so einen Rahmen, deswegen auch eine der 23 eingetragenen Formen. Das heißt, das erste ist immer für mich ein Kennenlerngespräch. Das ist so ein erstes, passt, stimmt die Stimmung, das Schwingen, dieses Vertrauen, dieses Einschwingen lassen. Wir sind Menschen. Können wir miteinander, also ein bisschen so dieses Hinspüren. Ne? Und dann ist die nächste Einheit, beginne ich immer mit der Anamnese. Das heißt, ich habe immer einen Anamnesebogen, den ich verfolge. Ich habe die Aufklärungspflicht, ich habe die Hinweise auf die Rechte und Pflichten in der Psychotherapie. Und in der dritten Einheit ist es dann zumeist schon so, das heißt, im Rahmen dieser Anamnese erfahre ich schon ein bisschen über die Lebenswelten und ein bisschen über die Besonderheiten, vielleicht auch schon ein bisschen über diese Ressourcen, die Menschen haben, manchmal auch vielleicht auch gar nicht mehr erinnern, was sie für Ressourcen haben. Und in der dritten, vierten Einheit sind so diese ersten Achtsamkeitsübungen, die ich schon beginne zumeist, einfach um auch ein Gespür zu bekommen, wie aufnahmefähig sind Personen. Und wenn jetzt Personen sehr viel oder sehr gerne in der Natur sind und mit allen Sinnen erleben, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, so ein bisschen diese Sinne mit einbringen können oder zum Beispiel Yoga oder Körperübungen schon gemacht haben, Meditationserfahrungen haben oder ähnliches, die sind zumeist immer sehr, sehr aufnahmefähig und schon ein sehr zugewandter Methode und wollen oft sehr, sehr gerne schon ein bisschen weiter mitmachen. Also so dritte, vierte Einheit und zumeist so, das ist ja natürlich jetzt schwierig pauschaliert zu sagen, aber wenn ich jetzt an diesen Geschäftsführer denke oder an diesen jungen Mann, der 4 Monate im Krankenstand war oder an die Pädagoginnen oder diplomierten Kräfte, dann sind da schon so ab der fünften, sechsten Einheit kommen schon erste feine Erfolge und das ist schön. Also ich freue mich immer. Und ich freue mich auch über jeden Klienten oder jede Klientin, die nicht mehr kommt. Weil dann hat die Methode gewirkt und dann bin ich immer jenen, die das mitentwickelt haben in all den Vorjahren, sehr dankbar dafür, weil es vielleicht einen Teil dazu beigetragen hat, dass es Menschen und auch dem sozialen Umfeld oder dem Arbeitsumfeld und zu diesem ganzen gesellschaftlichen Kontext ein bisschen besser geht.
Ich sage auch immer, gell, die beste Psychotherapeutin ist immer die man immer braucht.
Ja, tatsächlich. Ja.
Nur eine unnütze Psychotherapeutin ist eine gute Psychotherapeutin. Mhm. Petra, das klingt so, als ob ihr auch tendenziell eher Kurzzeittherapie orientiert wärst. Wert, ja, so
geht's. Naja, nicht unbedingt. Also wir sind psychodynamisch und tiefenpsychologisch. Das heißt, wir entstammen, so wie vorhin erklärt auch, Freud war einer sozusagen dieser Mitbegründer und wir haben natürlich Strukturniveaus, wir arbeiten nach entsprechenden Bedürfnissen. Also wir arbeiten zum Beispiel nach den jeweiligen Bedürfnissen vom Ende, wo es um Orientierung geht, wo es um Kompetenz geht, wo es um Beziehung geht, ja. Wo es um Autonomie geht. Wir arbeiten zum Beispiel Carniger ist eben, wenn wir diese drei Strukturen anschauen, dann ist es eben die Ich-Struktur, dann ist es die hypnoanalytische oder in dem Fall die problemzentrierte, aber auch eben diese lösungsorientierte und zielorientierte Form. Und das ist so, um das nicht ausschließen zu wollen, ja? Wenn jemand sozusagen im Ich selbst Schwierigkeiten hat und gleichzeitig ein Thema im Sinne der Autonomieabgrenzung, dann sind das jetzt nicht Ausschlusskriterien, sondern dann können wir nicht einfach, und das ist das, was eben so dieses Mysterium ein bisschen mit einem Pendel wacheln oder mit der Hand irgendwelche Mysterien vollbringen, sondern dann sind wir sehr stark in der Psychodynamik, dann sind wir sehr stark auch in der Struktur, ja, welches Strukturniveau vorherrscht. Und dann geht es einfach auch darum, wie ist die Therapie angelegt. Ne? Also da erste Entlastungen können wir erzielen mit Hypnose, weil das sind erste Selbstfürsorge, erste Achtsamkeitsübungen. Wenn es aber natürlich um die Struktur geht, um die Persönlichkeitsstruktur geht und wir haben da oder dort eine Zindel spricht zum Beispiel so diesen Brutkasten der Psychotherapie, diese Nachreifung, ja, wenn Autonomie-Abhängigkeitskonflikte sind zum Beispiel, dann ist es schwer für Klientinnen oder Klienten, so diese Grenzen zu setzen. Ja, und da sind wir dann bei Regressionen, da sind wir dann bei frühen Mustern, die wir erlernt haben, da sind wir dann bei Automatismen, die wir erlernt haben, auch bei Glaubenssätzen, die vielleicht Personen in unserem Umfeld über uns gesagt haben. Ja? Und da geht es dann ganz klar um das Ich und um die Strukturen. Das ist schon weitaus länger als ein paar Sitzungen.
Wird das auch noch mit Traumassen bearbeitet oder
ja, ja.
im Gespräch?
Ja, sowohl als auch. Also Psychoedukation ist bei uns in der Hypnosepsychotherapie ganz wichtig, weil es ganz klar um die Aufklärung geht. Und in meinem Fall zum Beispiel, ich erkläre den Klientinnen oder Klienten im Vorfeld, weil das reduziert sozusagen irgendwie so Ängste oder dieses Mysterium, was ich tun werde, worauf ich den Fokus setze. Ja, das ist so diese Psychoedukation ganz wichtig. Aber auch im Nachfeld zu sagen, wir legen den Fokus auf diese Säule oder wir legen den Fokus auf diese Säule. Und es ist nie eben nur eine Säule. Weil es eben im biopsychosozialen Setting zusammenhängt. Ja.
Okay, ich habe jetzt auch eine Frage, weil du hast vorher gesagt, dass du die Hypnosen quasi an deine Klienten, Klientinnen anpasst. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also machst du das dann quasi schon so vorab? Ist das was, was du vorbereitest oder ist das was, was du dann so ganz spontan aus dem Ärmel schüttelst oder wie funktioniert das?
Naja, also die Hypnosepsychotherapie ist eine der längsten Ausbildungen. Wir können schon Hypnosen aus dem Ärmel schütteln, jetzt in dem Fall. Es gibt auch ganz, ganz, ganz viele, Agnes Kaiser-Reckers, Daniel Wilk, es gibt ganz, ganz viele tolle Bücher, ja, die ja auch zum Thema Ego-States ganz viele Methodenbeschreibungen beziehungsweise auch Hypnosen dargestellt sind. Und dennoch ist es aber so, dass es immer individualisiert wird. Eben, wenn es ich-stärkend ist, wenn es strukturgebend ist, dann spreche ich von mich, dann kann ich nicht eine Hypnose, die ich jetzt in einem Buch finde, jemanden aufoktroyieren. Ja. Das würde schon gar nicht funktionieren, das immer wieder bei diesem Traus und bei dieser Übertragung und Gegenübertragung, weil ich ja auch nicht in die Welt eintauche meines Gegenübers. Das heißt, so dieser Rapport, dieses Mitschwingen ist schon gar nicht da. Und was wir eben auch zur Verfügung stellen, sind zum Beispiel Metaphern, Bildersätze, die dann in dem Fall kommen. Das heißt, ich habe dann vielleicht ein Bild und auch nach so dem ersten Kennenlerngespräch reflektiere ich meistens darüber, welches Bild kommt mir, welcher Geruch, welche Wahrnehmung, wo, welche Körperteile spüre ich. Das heißt, das ist im Nachhall, dieses Reflexion drüber. Und auf der anderen Seite mit den Ressourcen, die jeder individuell hat. Der eine Klient geht halt zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder an diesen jungen Mann denke, der 4 Monate letztes Jahr im Krankenstand war, der war sehr sportbegeistert. Ja? Und für den war Sport und Leistung eine Ressource gleichermaßen und dann aber zielgerichtet oder in einem angemessenen Zustand, ja, Leistung in der Arbeit so weit zu erbringen, dass er davor und danach einfach extreme Migräneanfälle mit Erbrechen bekommen hat, ist immer so die Frage, was ist die Ressource? Und das ist ganz zielgerichtet. Oder bei dem einen Klienten, der Geschäftsführer, der hatte als eine der Ressourcen seine Kinder, die aber gleichzeitig zum Teil auch in Momenten, wo dann in der Nacht das Zahnen kommt oder ähnliches, natürlich den Schlaf geraubt haben und auch wiederum Momente erzeugt haben, wo er sich gedacht hat, ich muss am nächsten Tag in der Arbeit funktionieren. Ja? Das heißt, so dieses bewusste Herausarbeiten, was sind die Ressourcen, geht mit den Klienten und das nützen wir individuell.
Du würdest dann sowas wie Sportmetaphern benutzen oder Naturmetaphern oder sowas?
Sportmetaphern benutzen, Naturmetaphern. Also zum Beispiel als Beispiel das Fallen der Blätter. Ja? Also Beschreibungen, die Bilder haben, so wie jetzt. Wir haben Herbst draußen. Es ist eigentlich eher so eine Zeit, wo so das Einmummeln ist, wo das eine Tasse Tee oder ähnliches. Und jeder von uns oder jede von uns kann sich zumeist an den Geruch von Vanillekipferln erinnern. Oder von dem Zimtgeruch von einem Tee oder ähnliches. Und dann so dieses Gefühl zu haben, in eine wohlig warme Decke sich einzumummeln und einfach mal alle 5 gerade sein zu lassen und von der Couch getragen zu werden, jetzt gerade einmal nichts leisten zu müssen. Oder auch Gedanken, die kommen wie Wolken vom Wind weiterschieben, sind Metaphern, die kommen, aber auch oft Bilder mit Bildern verknüpft sind. Und die jetzt zum Beispiel ganz gerne in die Bergwelt erkunden, für die ist ein klarer Gebirgsbach unglaublich angenehm, das Gesicht abzuwaschen und die kühle, klare Frische zu spüren, die noch dazu reinigende, fast heilende Kräfte hat, ja? Für Migräne sensationell. Für diese eine Klientin zum Beispiel, eine Lehrerin, die andere Klientin, die Diplomierte ist, für die ist sozusagen dieser Moment dieser Ruhe, dieses inneren Friedens, dieses Wahrnehmen können, dass jetzt gerade mal nichts läutet, kein Mensch was will, ne? Ein unglaublich angenehmer Zustand. Und den Geruch von einer guten Tasse Tee mit Zimt oder mit Zitrone ist für sie ein angenehmer Zustand. Da braucht es jetzt gar kein großes Bild oder keine große Metapher dazu. Oft sind es die kleinen Dinge.
Ah, es ist herrlich. Bernie, ich sehe dir an und mir selber, wie hier meine Muskeln irgendwie relaxieren, wenn du redest, Petra. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wegdöse, auf eine gute Art, weil das herrlich ist. Du hast eine ganz tolle Stimme und ich kann mir unglaublich gut vorstellen, dass das nach 3, 4, 5 Stunden schon eine erste Entlastung bringt, wenn man sich da so ein bisschen geführt und aufgehoben fühlt. Magst du noch was zu den Fallvignetten sagen? Ich hätte noch ganz konkrete Fragen an dich.
Bitte gerne. Ja? Also das vielleicht als Inhalt, was mir so wichtig ist, ist, dass wir Individuen sind, als Menschen, nicht eben als Maschinen geboren, und dass ich jetzt über ganz, ganz viele Fallvignetten sprechen könnte. Ich könnte von einer 14-Jährigen erzählen, die einfach Ängste, Bedenken hat und die Migräne bekommt das in jungen Jahren schon und dadurch tageweise in der Schule ausfällt und dann diesen Leistungsdruck wiederum der Eltern verspürt, die sagen, und zum Teil auch der Lehrer verspürt, die sagen, sie muss die Schule schaffen. Ja. Das heißt, Migräne macht nicht Halt, und da gibt es viele Beispiele auch von Personen, die auch im Berufen sind, jetzt sei das im Verkauf oder sei das auch als Selbstständige. Also das macht, wie gesagt, keinen Unterschied zwischen Alter oder zwischen Funktion. Ne? Und das ist mir so wichtig. Es ist individualisiert, es braucht aber immer auch die medizinische Abklärung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten, eine Patientin zugewiesen bekomme von einer Neurologin oder einem Neurologen, dann weiß ich und dann arbeite ich auch in diesem, das mache ich auch unglaublich gerne in der Behandlung von Wundheilungsthematiken, das, was du vorhin angesprochen hast, mir ist dieser transdisziplinäre Ansatz so wichtig. Ja? Und das heißt nicht, dass die Neurologin oder der Neurologe so wichtig ist oder die Hypnosepsychotherapeutin oder der Hypnosepsychotherapeut, sondern es ist dann vielleicht auch die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut unglaublich wichtig, weil wir Körperverspannungen dabei haben. Oder jetzt Osteopath oder Osteopathin, Yoga, Massagen und dieses Anerkennen, dass wir als Berufsgruppen einander unterstützen können und transdisziplinär arbeiten, ist mir so wichtig. Deswegen könnte ich jetzt über ganz viele Fallvignetten sprechen. Aber vielleicht hast du Fragen, das macht es leichter.
Ja, ich habe eine ganz andere Frage. Ich habe eine ganz andere Frage, weil, also gerade wir Systeme gewinnen, es gibt ja die sogenannte hypnosystemische Richtung, uns ist das ja nicht so fremd, ja? Was du da erzählt hast, Erikson, Drossen, Teilearbeit und so weiter und so fort. Das führt mich darauf zurück, dass die Hypnoausbildung ja auch eine sehr, sehr gern und gut genutzte Fortbildung ist in Österreich. Ja, wie siehst du denn das? Ist das für euch eine Konkurrenz, eine Bedrohung? Ist das komisch? Es ärgert euch, dass ihr sagt, also wir haben da 6 Jahre lang Fachspezifikum durchgearbeitet, damit wir das können, und dann machen die so
2 Wochen.
Und, na, ist schon ein bisschen länger, aber ja. Wie ist denn das für dich?
Also ich habe in meinem Netzwerk hypnosystemische Kollegen und Kolleginnen. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen im Propädeutikum, die Ausbildung gemacht haben, Systemiker sind. Ich habe selber auch noch zusätzlich, das war davor, eine systemische Ausbildung gemacht. Also,
Du hast 2 Fachspezifika gemacht?
Nein, das war eine systemische Coaching-Ausbildung. Okay. Also ich durfte auch noch Steve DeShazer erleben und auch so ein, also genau das ist es, das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich glaube nicht, dass Satya die Idee hatte, dass es ein Ausschlussprinzip gibt und Erikson genauso wenig. Und das ist für mich immer so, ich lebe vielleicht auch ein bisschen nach dem Grundsatz von meinem Großvater, da sind wir wieder bei der Familiensystemik oder in dem Fall, und da heißt durchs Reden kommen leidsam. Und es geht tatsächlich um, wie wohl fühle ich mich aufgehoben, dieses Containment, von dem wir sehr sprechen in der Hypnose, Psychotherapie, dieses Halten des Rahmens, dieses Aushalten des Rahmens und auch so dieses Wärmerhythmus und Konstanz. Und das sind ganz gleich, ob wir jetzt über Verhaltenstherapie sprechen, Systemiker oder Existenzanalyse, Psychoanalyse oder eben bei uns in unserem Fall ist das, das Tiefenpsychologische so wichtig. Mir ist es wichtig, dass wir alle nach bestem Wissen und Gewissen State of the Art zum Wohl der Patientinnen und Patienten, Klientinnen und Klienten arbeiten. Das ist das eine. Das zweite, wir differenzieren uns sehr stark durch dieses Tiefenpsychologische. Das heißt, bei uns ist Diagnostik ganz, 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 ganz und diese Strukturniveaus und diese Ich-Stärkung zum Beispiel auch oder diese Bedürfnisse nach Mende oder eben Carnager, der das mitbegründet hat, extrem wichtig. Und dennoch bin ich sehr froh darüber, dass wir die Psychodynamik und die Hypnose mit dabei hätten oder dabei haben und die Systemiker mit dabei haben, weil wir kochen alle mit dem gleichen Wasser. Und das heißt nicht, dass wir uns ausschließen. Mir ist es wichtig, dass die Patienten bestmöglich betreut sind. Und deswegen ist es für mich kein Ausschlusskriterium. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich sehr wenig von kurzfristigen Hypnoseausbildungen halte, die zweimal am Wochenende irgendwo stattfinden und dann haben wir die neuen Mentaltrainerinnen und Mentaltrainer, die irgendwie alle rauchfrei machen oder wo 20 Kilo Gewicht verlust oder wir alle jetzt sehr plakativ gesagt, wo wir alle Symptome wegfuchteln oder ein bisschen weg, magisch wegzaubern, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Und das ist eben das Eck, in das wir als Hypnosepsychotherapeuten einerseits gar nicht gestellt werden können durch unsere lange Ausbildung und wo ich immer wieder darauf hinweise, als Hypnosepsychotherapeuten bedienen wir uns auch anderer Methoden, eben auch der systemischen Methoden. Und das ist für mich kein Ausschlussprinzip.
Ich bin total froh, dass du das sagst, weil es so wie du da irgendwie Hitzewallungen kriegst, kriege ich rote Pusteln, wenn ich an so Wochenendausbildungen zum Thema Familienausstellung denke. Ja. Wahrscheinlich gibt es da aus deiner Richtung auch so ein paar Übelkeits- oder ärgerniserzeugende Pseudo-Ausbildungen, wo Klienten ja oft gar nicht wissen, was der Unterschied ist. Aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir jetzt raus, weil sonst überziehen wir. Also womöglich total die Zeit, aber danke, dass du es nochmal gesagt hast.
Ich glaube, das wäre auch mal interessant, in einem anderen Format nochmal zu besprechen und einen Podcast zu besprechen, nämlich so diese Unterscheidung, was ist tatsächlich Psychotherapie eingetragen, genau. Warum dauert die so lang und genau. Warum braucht es das und was ist die Differenzierung zwischen ich mache am Wochenende einen Kurs und retraumatisiere möglicherweise Personen mit diesen Handlungen.
Ich glaube, die wichtige Botschaft ist, nicht überall, wo Hypnose drauf steht, ist Psychotherapie drin.
Richtig, genau, und das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist
wichtig.
Eine ganz wichtige Differenzierung. Ja. Super. Bernie, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Hast du noch Fragen, die Peter? Ich hätte noch viele, aber ich muss mich disziplinieren.
Theoretisch hätte ich auch noch viele. Nein, ich glaube so konkret nicht. Ich habe mich nur jetzt auch daran erinnert, dass ich auch mal diese Ausbildung machen wollte. Und ich glaube, damals war dann irgendwie so das Thema, dass es gar keine Hypnosegruppen mehr gibt. Mhm. Also vielleicht kannst du dazu noch irgendwie kurz was sagen, weil wir ja auch einige Hörer und Hörerinnen haben, die auch im Probedatikum sind. Mhm. Also wie das ausbildungstechnisch irgendwie ausschaut.
Also die ÖGATAP, die Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie, ist eine der Ausbildungsinstitute, die im autogene, dann KLP, also Katatym, Imaginative, aber auch die Hypnose eben anbietet, mit einem feinen Office in Wien, mit sehr feinen Kongressen, Konferenzen, die stattfinden, Rust oder Radkersburg, die sind schon legendär und mit den jeweiligen Ausbildungsgruppen, die unterschiedliche Formate haben, ob das jetzt zum Beispiel Wochenenden sind, wie jetzt Freitag, Nachmittag, Samstag oder Sonntag oder eben die Varianten. Das hängt immer vom jeweiligen Ausbildungsleiter ab. Manche haben auch so alle drei Wochen eben einen Donnerstag oder einen Freitag. Also es wird schon sehr, sehr bewusst auch darauf eingegangen, dass es beruflichen Tätigkeit zu tun ist oder machbar ist, inklusive der Supervisionen, inklusive der Ausbildungswochenenden. Und Rust kommt zum Beispiel im Frühjahr wieder. Und ich empfehle wirklich jeden und jeder Kandidatin oder jeder, die interessiert dran ist, sich einfach mal einen Termin auszumachen. Mhm. Also wir supervidieren ja auch im Rahmen des Probedeutikums, wir supervidieren ja auch im Rahmen des Fachspezifikums, das heißt Selbsterfahrung oder ähnliches, Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung, einfach anzufragen und zu sagen, ob es denn die Möglichkeit gibt, ob es gerade aktuell Gruppen gibt, die laufend sind, und das tatsächlich auch ein bisschen hineinzutauchen und auch bei sich selber ein bisschen zu erkennen. Das ist immer ganz fein.
Es gibt Ausbildungsplätze, man kann das Fachspezifikum machen.
Definitiv. Mhm, Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie, oegadap.at, draufschauen, und das passt ganz fein, oder einfach auf meine Homepage, und von dort kommt man auch hin. Also es gibt es, und ich empfehle es jeden. Wenn du mich jetzt retrospektiv fragst, hätte ich es nochmal gemacht, habe ich mir am Anfang gedacht, puh, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil das Fachspezifikum zu Beginn so unendlich viel ist, und diese Methoden und dann diese ganze Struktur zu erfassen und die ganze Theorie im Hintergrund. Und jetzt muss ich gestehen, ich bin unendlich dankbar, und dann schaue ich immer so ein bisschen in den Himmel und ins Universum und denke mir immer, wie froh ich bin all jenen, die vorausgegangen sind und das entwickelt haben und wo ich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Sehr schön.
Sehr schön. Ja, na, vielen Dank. Dann, obwohl noch sehr viel zu fragen und zu sagen und zu erzählen wäre, aber ich habe a note to ourselves, Petra vielleicht wieder mal einladen.
Mhm. Gerne.
Können wir jetzt trotzdem zum nächsten Tagesordnungspunkt überkommen.
Ja.
Nämlich zu den Überraschungsfragen.
Mhm.
Petra,
bist du
bereit?
Ja.
Bist du bereit? Ich habe mich vorbereitet. Ich muss jetzt direkt schauen, welche ich nehme. Okay.
Also, ich überbrücke.
Kannst du dann rausschneiden?
Genau.
So. Ja, also das ist der Spannungsbogen. Ich meine, den werde ich jetzt nicht rausschneiden.
Okay. Sprichst du das an, wenn die Therapie... Überraschungsfrage Nummer 1.
Mhm.
Sprichst du das an, wenn die Therapie aus deiner Sicht zu Ende ist? Oder muss ein Ende der Therapie jedenfalls vom Klienten, von der Klientin ausgehen?
Also ich spreche es definitiv an, ja. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir gemeinsame Ziele jetzt sozusagen, die gesteckt wurden in der Vereinbarung, auch erreicht sind, und ich jetzt per se merke, dass auch die Entlastungsgespräche irgendwie zwar fein sind, aber ich jetzt als Therapeutin keinen therapeutischen Auftrag mehr sehe, ja, dann spreche ich das an. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil da sind wir wieder bei der Übertragung und Gegenübertragung. Da hat es wieder damit zu tun, ist es ein Abhängigkeitsverhältnis? Habe ich die Sicherheit, dass ich irgendwann wieder kommen kann? Oder kann ich mich trauen, so im Sinne von Flüge zu werden und zu sagen, wie Jonathan die Möwe, zu sagen, ich schwinge da jetzt hinaus, und ich weiß aber, wenn wiederum irgendwann, irgendwo, irgendwie was sein sollte, gibt es die Möglichkeit, entweder die Person nochmal zu kontaktieren, also die Therapeutin oder den Therapeutin, oder andere, oder in Selbstreflexion zu gehen oder die Hausübung nochmal zu machen. Also ja, ich spreche es ganz klar.
Okay, Überraschungsfrage Nummer 2. Erlebst du manchmal so Psychotherapiestunden, wo du das Gefühl hast am Ende, dass das irgendwie komisch war oder dass da jetzt irgendwie vielleicht sich jetzt nichts oder wenig getan hat oder ja, irgendwie so ein komisches Gefühl am Ende da ist, und was machst du dann damit?
Also definitiv ja. Ich arbeite mit Hypnose, das heißt, ich gehe selber in eine Trance, ich höre selber in meinem Körper hinein und merke dann einfach, zeigt mir ein Körperteil etwas, kann das vielleicht einem Symptom zugeordnet sein, also auch so ein bisschen in diese in diese Reflexionsphase zu gehen. Bekomme ich Bilder, bekomme ich Stimmen, wo kann ich das zuordnen? Aber für uns ist es ganz wichtig, so in dieses Pendeln zu gehen. Hat das jetzt mit mir zu tun oder hat das mit der Klientin und dem Klienten zu tun? Und eben auch, hat das mit dem Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen zu tun, dass wir ganz, ganz, ganz bewusst uns auch anschauen in der Therapie, ich zum Teil auch anspreche oder eben darauf hinweise, hat das damit zu tun? Und ich nütze das auch als Ressource. Und ich spreche das auch zum Teil ganz gerne an, wenn ich dann jetzt sage, wissen Sie was, ich habe da jetzt irgendwie, ist mir da ein Bild gekommen von, ich denke jetzt an diese eine 14-Jährige, von einem kleinen Mädchen, das da in seinem leicht in so einem dünnen T-Shirt zusammengekauert, in einem sehr dunklen Raum sitzt, irgendwie ist alles grau und schwarz und zusammengekauert sitzt und irgendwie ist mal kalt und ich habe das Gefühl, es ist Traurigkeit und Wut und Einsamkeit da. Also ich spreche diese Affekte dann, ich sage dann immer, wollen Sie das wissen, das ist jetzt gerade bei mir entstanden. Und dann nütze ich das als Ressource. Und da sind wir eben bei diesem Mitschwingen, bei diesem Eintauchen und bei dem zur Verfügung stellen.
Okay, ganz kurz noch eine eingeschobene Frage. Hast du manchmal Migräne?
Nein. Okay. Ich hatte hin und wieder, also ich kann diese Symptomatik nachvollziehen durch die vielen Ausbildungen, die ich zum Teil auch gemacht habe und gelernt habe, also been there, done that, bought a T-Shirt, hab das selbst einfach auch wahrgenommen, wenn ich auf meine eigene Selbstfürsorge nicht achte, wenn ich Grenzen nicht setze, auch in der Praxis, wenn ich nicht auf meine Ressourcen achte, dann kriege ich Kopfschmerzen oder leichte Migräneanfälle. Mhm. Weiß das jetzt aber im Laufe der Jahre im Rahmen der Selbstreflexion gut zu nützen und zu sagen, hoppala, jetzt wird es wieder an der Zeit und ich bin gerne in der Natur draußen, ich bin durchaus auch ein Typ zum Pferdestellen, ein kreativer Mensch, ich brauche auch diesen Umgang mit Menschen. Dann merke ich immer so, full stop, Pause, Pause ist ganz wichtig.
Cool.
Dankeschön. Okay, über soll ich noch? Das war jetzt 2a ja. und 2b, gell? Ja. Überraschungsfrage Nummer 3. Birgit, welchen Fall oder welche Richtung oder welches Thema würdest du denn gerne in unserem Podcast hören?
Also das, was wir vielleicht vorhin schon besprochen haben, ist so diese Differenzierung, was ist Psychotherapie? Vielleicht auch die Abgrenzung, das sehen wir jetzt ganz stark, was ist psychologische Beratung? Also die Abgrenzung bitte auch zu dem Lebens- und Sozialberater. Das ist mir ganz wichtig, ich unterrichte das auch. Ja? Nämlich zu sagen, was kann Psychotherapie, was ist Psychotherapie, was ist der Unterschied zur Psychologie, was kann ein Psychologe, eine Psychologin, was ist psychologische Beratung, was kann, darf ein Psychiater und was ist der Unterschied zu Coaching oder zu Wochenendkursen. Und das wäre mir ganz wichtig, weil das ist so diese klassische Psychoedukation, die für uns alle, glaube ich, wichtig ist, auch für die, die Ausbildungen machen wollen, zukünftig zu sagen, oder die aktuell vielleicht eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberatung zu machen, was kann und darf denn die Berufsgruppe?
Super, da müsste man wen finden, der alles kann, gell? Psychotherapie, Psychologie und psychologische Beratung in einer Person. Wenn da draußen jemand ist, der sich angesprochen fühlt, bitte melden.
Ganz großartig, super. Das wäre wichtig.
Ich sage vielen herzlichen Dank. Das war wunderbar. Danke, dass du uns besucht hast.
Ja, herzlichen Dank. Und
wir sind kurz vor Schluss, gell?
Absolut,
ja. Was ist noch zu sagen?
Ja, wir sind zu finden auf Instagram und auf Facebook auf _der_couch und auch über Mail erreichbar auf _der_couch@yahoo.com und ja. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Überraschungsfragen.
Genau. Und lass mal vielleicht Tipps. Ganz am Schluss noch die Katze aus dem Sack. Wir werden zum nächsten Mal, haben wir beschlossen, einmal im Monat weitermachen, mal bis Februar und dann schauen wir. Ja? Es kann sein, dass wir eine kleine Pause machen, es kann sein, dass wir die Abstände vergrößern, es kann sein, dass wir jedes Monat weitermachen. Wir lassen uns das noch ein bisschen offen, aber wir werden noch nicht in Pension gehen. Kann ich das so formulieren?
Ja, das stimmt. Und ich bin echt ein bisschen froh drüber, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Okay, diese Informationsspirale werden wir wahrscheinlich noch weiter drehen im Laufe der nächsten Podcasts für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in 4 Wochen.
Auf der Couch. Ciao.